Ich glaube, viele wissen um die positive Wirkung von Topfen, wir glauben dran, aber mit Studien können wir es so nicht belegen. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit diese Einschränkung auch, die wir bei uns im Zentrum haben, dass wir können nur die Evidenz darlegen, also die Studien darlegen. In der pflegerischen Praxis braucht es aber immer mehr.
Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Riedl-Lenk.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie wiederum herzlich zum G1.3 Podcast hier direkt aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Unser heutiger Gast ist Martin Fangmeier, BSc, MSc, der Leiter des Informationszentrums für Pflegende und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Departments für evidenzbasierte Medizin und Evaluation von Cochrane Österreich. Lieber Martin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Herkommen und dass du dir für den heutigen Podcast die Zeit freigeschaufelt hast.
Ja, danke für die Einladung, gerne.
Schön, dass du da bist.
Danke. Lieber Martin, ohne langes Herumreden, weil ich glaube, das ist ja bei Evidenz-Based Medicine, bei Evidence-Based Nursing und bei, was ich am liebsten als Begriff mag, bei Evidence-Based Practice, das Thema nicht lang herumeiern. Was bedeutet denn der Begriff Evidence-Based?
Der Begriff Evidence-Based, naja, der Begriff Evidence-Based ist ja eigentlich nur studienbasiert, externes Wissen durch Studien, wissenschaftlich bestätigte Ergebnisse, die dann die Basis sind für was auch immer. Ja. Evidence-Based, soweit einfach nur studienbasiert.
Und ihr in diesem Informationszentrum für Pflegende, ihr beschäftigt euch überwiegend mit welchem Thema? Wie kann man das vielleicht ein bisschen weniger abstrakt, ein bisschen plastischer machen?
Mhm. Wir beschäftigen uns mit Evidence-Based, also studienbasierte Maßnahmen für Pflegende, für beruflich Pflegende, und das Feld, wo wir die Fragen herkriegen, ist wahnsinnig breit. Die Fragen kommen eben von den Praktikerinnen und reichen, also kommen viele Hygienefragen eigentlich, viele Fragen auch zur Prophylaxe, das heißt die Vermeidung von möglichen Schäden oder Dinge, die auftreten können. In aller Regel geht es um die Wirksamkeit von Maßnahmen. Wirkt A besser oder B? Und gelegentlich kriegen wir Anfragen auch dazu, wie Menschen eine bestimmte Maßnahme oder eine bestimmte Situation auch erleben. Und dieses Erleben finde ich gerade was für unseren Beruf total Spannendes, weil wir doch sehr nah an den Menschen sind und ich glaube, wir wissen oft gar nicht, wie die Menschen Aufenthalt im Krankenhaus, in der Klinik erleben, wie sie bestimmte Maßnahmen erleben, wie sie Informationen erleben, wie sie Krankheiten, das ist Leiden an der Krankheit erleben. Das ist irgendwie, finde ich, besonders spannend für mich auch.
Jetzt hast du zuerst angesprochen, ihr beantwortet Fragen, nicht? Das hört sich jetzt einmal recht schwierig an, nicht? Weil jetzt kommt irgendwer in der Praxis auf irgendeine Idee, schreibt dir eine E-Mail oder was Ähnliches und du beantwortest dann seine Frage. Nicht? Jetzt wäre es interessant, nicht? Ich weiß das naturgemäß, weil wir relativ viel mit euch zusammenarbeiten und recht viele Fragestellungen auch an das Cochrane Library nach Krems quasi übermitteln, aber Könntest du vielleicht exemplarisch so eine Frage einmal sozusagen darstellen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, um welche Fragen es da geht? Weil ich denke einmal, es wird nicht die Frage, wie kann ich mehr Geld verdienen oder so irgendwas, das wird sich wahrscheinlich als Frage eher nicht stellen. Nicht? Oder ihr werdet es nicht beantworten können.
Genau, die Fragen sollen grundsätzlich einmal relevant für den Beruf sein, also pflegerelevant, praxisrelevant und wahrscheinlich ein gut verständliches Beispiel ist, wenn man Venenzugänge hat, die können ja verstopfen, aufgrund der Substanzen, die drinnen sind oder vom Blutfluss. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man die Katheter spült. Und wir schauen uns dann an, welche der verschiedenen Möglichkeiten, mit denen man spülen kann, diese Spüllösungen, dann besser wirkt und besser im Sinne von, dass sie weniger Verstopfungen bilden in den Katheter. Das ist eine klassische Frage. Oder es gibt ja so akute Verwirrtheitsphänomene, wenn Menschen ins Krankenhaus kommen oder nach Operationen oft. Was kann man denn vorher schon tun, dass das Ganze auch gar nicht auftritt? Und da ist eine Frage eben, kann man den Menschen vorher gewisse Informationen geben, schulen, möglicherweise die Intensivstation vorher schon zeigen, dass dann dieser Zustand gar nicht auftritt.
Okay. Für unsere Zuhörerinnen zu Hause. Es ist ja so, dass wenn Sie in Ihrem Webbrowser, in Ihre bevorzugte Suchmaschine EBN, N wie Nursing, eingeben, dann kommen Sie zum EBN Info. Und das, was der Martin da erzählt und der Oliver fragt, das sind ja jetzt keine Geheimnisse, die nur für unsere Berufsgruppe quasi ersichtlich sind, sondern die stehen auch der Bevölkerung zur Verfügung. Das heißt, alles, was du machst, ist sehr transparent, weil ja alles nachlesbar ist. Ja. Es sind schon unglaublich viele Fragen beantwortet worden. Ich schaue regelmäßig rein, weil es natürlich darum geht. Das eine ist super, dass du Wissen aufbereitest für Fragestellungen, die wir aus der Praxis, ich glaube, das ist ganz relevant, die wir aus der Praxis stellen. Das andere ist natürlich dann, wie bringen wir dein Wissen, das du dort generierst, in unsere Pflegepraxis wieder? Das wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast.
Ja, und ich glaube, dass auch ganz relevant ist, nicht, dass ja das in der Bevölkerung auch durchaus auch relevant ist, dass ich kann da vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eine der Fragen, die wir als Krankenanstalt gestellt haben, war das Thema, wie wirkungsvoll ist Topfen gegen Entzündungen oder gegen diverse Entzündungen, in dem Fall gegen eine Entzündung durch so eine Venenverweilkanüle. Und vielleicht, Martin, magst du ein bisschen ausführen, wie wirksam das ist? Und ich hoffe, wir machen nicht allzu viele enttäuschte Zuhörer, wann du das Ergebnis dieser Topfenuntersuchung erzählst.
Enttäuschen glaube ich gar nicht. Die Studien zum Topfen sind quasi so gut wie nicht vorhanden. Was irgendwie schade ist, was aber wahrscheinlich ein Stück weit dran liegt, dass Topfen es ja nur im deutschsprachigen Raum gibt. Man kann es mit Quark in Deutschland übersetzen. Aber dann hört die Verbreitung von Topfen schon auf. Interessant ist, Lindsay Vonn hat einmal Verletzung gehabt in Österreich und sie schwört auf Topfenwickel. und in diesem CNN-Interview, was sie gegeben hat, hat sie dann auch das Wort Topfen verwendet, weil es einfach kein Äquivalent eigentlich gibt. Und wir haben damals natürlich in der Recherche auch geschaut mit Cottage Cheese und Cream Cheese oder dergleichen, aber diesen Topfenwickel, den gibt's wirklich scheinbar nur im deutschsprachigen Raum. Und da gibt's so gut wie keine Studien dazu. Es gibt eine Studie von einer Firma, die haben aber dann nicht herangezogen, weil sie methodisch unseren Kriterien nicht entsprochen hat. Genau, das ist, denke ich mal, so ein Beispiel. Viele glauben an die Wirksamkeit von Topfen und wir können zwar wissenschaftlich jetzt da nicht belegen oder nachweisen, könnte man wahrscheinlich schon, aber es gibt einfach keine Studien bisher dazu, ob der Topfen einen positiven Einfluss hat auf Entzündungen. Unabhängig davon, was man dann persönlich glaubt, ob man es daheim selber macht, bei sich oder bei den Kindern, wie man immer. Ich glaube, viele wissen um die positive Wirkung von Topfen, wir glauben dran, aber mit Studien können wir es so nicht belegen. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit diese Einschränkung auch, die wir bei uns im Zentrum haben, dass wir können nur die Evidenz darlegen, also die Studien darlegen. In der pflegerischen Praxis braucht es aber immer mehr als das. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich das gleich ausführen darf.
Super.
Es braucht da immer die praktische Erfahrung von den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis. Und die Erfahrung sollte natürlich reflektiert sein. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit schwierig, die eigenen Annahmen, möglicherweise Glaubenssätze zu reflektieren. Ich glaube, da braucht man oft wem anderen dazu auch. Man hat ökonomische Limitierungen auch. Und andererseits, ganz, ganz wichtig auch, die Patientinnen müssen sie auch wollen. Ich glaube, wir dürfen einfach auch nichts tun, was unsere Patientinnen und Patienten nicht wollen. Und wenn ich die beste Evidenz habe, die Person aber dann eine informierte Entscheidung trifft, dann sage ich, ich will das nicht. Und informiert heißt, dass die Person wirklich um die Vor- und Nachteile gut Bescheid weiß. Wenn die Person dann sagt, nein, ich will das nicht, dann können wir es auch nicht machen, auch wenn die Evidenz was anderes sagt. Und das ist, glaube ich, gerade beim Topfenwickel ein besonders spannendes Thema. Wir haben keine Evidenz dafür, wir haben keine Studien dazu, denen wir vertrauen in einem Ausmaß, dass man es auch nach außen trägt. Aber wir haben die Evidenz von den Kolleginnen, die darüber nachgedacht haben, die reflektierte Erfahrungen haben. Wir haben die Wünsche von unseren Patientinnen und Patienten. Und dann das Klinikum kann auch noch entscheiden, soll es topfen oder nicht. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Einschränkung auch, oder Einschränkung, das ist das, was wir machen. Wir schauen uns nur, unter Anführungszeichen, nur die Evidenz an. Wir schauen uns nur die Studien an und sagen dann, was sagen die Studien zu einem Thema. Und die Kolleginnen in der Praxis müssen dann nur deren eigene Erfahrung reflektieren, mit den Patientinnen und Patienten sprechen und schauen, ob das Krankenhaus das auch zahlt. Und unser Teil ist der, was methodisch wahrscheinlich einfach sehr, sehr schwierig ist und wahrscheinlich bei den Kolleginnen in der Praxis ein bisschen komplizierter ist, weniger Erfahrung hat. Es braucht einfach viel Know-how auch, um Studien überhaupt zu finden, Studien vor allem dann auch zu bewerten und dann zusammenzuführen, also in einer Synthese.
Das, was du jetzt da nämlich gerade beschrieben hast, Studien zu finden, zu bewerten und dann eine Aussage zu treffen, ist ja ein unglaublich zeit- und ressourcenaufwendiger Prozess. Mhm. Wie lange dauert es von einer Fragestellung bis zu einer Beantwortung von so einer Frage, damit nämlich ja die Kolleginnen sehen, welche großartige Arbeit ihr leistet und wie viel Arbeit ihr als Cochrane-Institut, der mit dem EBN-Info uns Praktikern da abnimmt?
Also wir machen sogenannte Rapid Reviews, das sind beschleunigt erstellte Zusammenfassungen von Studien. Die sollten in 12 Wochen, sollten sie fertig sein. Geht ja nicht immer aus, aber das ist grundsätzlich das Ziel. Und wir stecken so ungefähr 150 Arbeitsstunden hinein. Wir machen das, sind immer 2 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die das auch gemeinsam machen. Vieles ist einfach dual, wo einfach 2 Personen arbeiten, um wirklich sicher zu gehen, dass man nichts Falsches macht. Wir haben bei unserer Informationsspezialistin, die für uns die systematischen Literaturrecherchen macht, in aller Regel in 4 Datenbanken auch. Und wir haben immer ein bisschen Wartezeiten einfach auch automatisch immer drinnen. Wir schicken unsere Informationsspezialistin die Fragestellung mit den Komponenten, die wir als relevant erachten. Sie erstellt eine Suchstrategie. Wir schauen uns die dann wieder zu zweit an, geben Feedback, ob das auch so passt. Dann wird das eingearbeitet. Dann passiert die eigentliche Suche. Wir kriegen dann die Studien zurück aus großer Datensatz, in der Regel so ungefähr 700-800 Studien pro Fragestellung, die suchen wir dann, screenen wir dann durch, in einem 2-stufigen Prozess auch, und dann nehmen wir die Studien, die relevant sind, schauen wir uns dann methodisch einmal an, das heißt, wie gut sind die Studien auch gemacht, gibt es beeinflussende Faktoren? Sind die berücksichtigt worden? Wie groß war die Anzahl der Studienteilnehmerinnen? Ist dieser korrekt berechnet worden? Und dann fassen wir die Studienergebnisse zusammen, je nach Anzahl der Studien. Und wenn die Studien gut passen, dann rechnen wir das auch zusammen. Wir machen Meta-Analysen, wo man dann aus diesen einzelnen Studien wieder das einfach gemeinsam berechnet, die dann einfach aussagekräftiger sind, die Studien. Und dann machen wir abschließend noch eine Vertrauensbewertung der ganzen Evidenz und dann packen wir das in ein Dokument und schicken das zurück an die Person, die die Anfrage gestellt hat und zusätzlich auf die Webseite. Und das Ziel ist eben in 12 Wochen, das zu schaffen, im Unterschied zu einem Systematic Review, der im Durchschnitt, glaube ich, 64 Wochen dauert, bis er fertig ist. Und was bei uns ganz, ganz wichtig ist und warum wir auch schneller sind, ist, dass wir sehr die Frage sehr genau beantworten. Ein Systematic Review, der wird erstellt, im Idealfall mit Einbezug der betroffenen Personen, Patientinnen, Klientinnen, Berufsgruppen, wie auch immer. Und dann werden verschiedene Endpunkte auch oder Ergebnisse auch angeschaut. Wir machen das aber meistens eben auf weniger Endpunkte und sehr eng abgesprochen mit der Person, die die Anfrage stellt, dass die Person dann auch wirklich die Antwort kriegt auf die Frage, die sie gestellt hat.
Und man bewertet halt auch immer nicht, auf welcher Basis man die Antwort gibt, weil ich glaube, man liest ja öfters in den Zeitungsheadlines, wenn Studenten im ersten Semester einen roten Pullover anziehen, dann küssen die viel mehr, hat eine Studie aus Amerika ergeben. Nehmen wir mal an, das ist nicht immer hundertprozentig ernst zu nehmen, solche Studienergebnisse, die dann sozusagen groß im Titel von Tageszeitungen beispielsweise vorkommen. Also sowas wird hier wahrscheinlich weniger verarbeiten, dann nehme ich an.
Genau, solche Sachen. Wir nehmen es grundsätzlich, denke ich mir schon oft einmal, ernst, aber wir schauen dann einfach sehr genau drauf. Und die Frage ist ja auch immer, ob einfach nur ein Zusammenhang da ist oder ob es ein ursächlicher Zusammenhang da ist. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, Eis essen und ertrinken steht ja auch in einem Zusammenhang. Mhm. Nämlich im Sommer isst man Eis und im Sommer trinken mehr Menschen.
Okay. Ja,
aber es steht in keinem ursächlichen Zusammenhang.
Ja. Man ertrinkt nicht durchs Eis essen.
Genau.
Das ist, sollten wahrscheinlich.
Und das ist irgendwie unsere Aufgabe, auch das herauszufinden, weil manchmal die Studientitel dazu verleiten schon, oder die suggerieren oft schon einen gewissen Effekt, der aber dann oft einfach nicht ursächlich da ist. Das ist unsere Aufgabe und das machen wir eigentlich hauptsächlich, dass wir uns die methodische Güte von den Studien anschauen und stimmt das und kann das überhaupt stimmen, was diese Studienautorinnen da noch sagen.
Bevor es gleich weitergeht, eine Unterbrechung in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich, dass Sie uns auf diesen verschiedenen Streaming-Diensten so ausgiebig folgen und wir freuen uns natürlich auch, dass Sie teilhaben am Podcast G1.3, dem Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten.
Und würden Sie bitten, dass Sie uns Ihre Themenvorschläge, Fragen, Anregungen, Wünsche zukommen lassen. Dazu haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar podcast@stpoelten.lkne.at. Wir lesen die ja dann auch regelmäßig und werden Ihre Anregungen auch einbauen in unsere nächsten Podcast-Folgen. Herzlichen Dank. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's weiter mit unseren Fragen.
Wie täten jetzt so eine Studie idealtypischerweise ausschauen, sodass ich das auch verstehe? Das wird jetzt eine Herausforderung. Beide schauen mich mit großen Augen an. Das ist kein besonders gutes Zeichen. Aber wie tätest du, Martin, beispielsweise eine Studie zum Thema, ob Topfen jetzt gegen Entzündungen wirkt, idealerweise aufgleisen, so dass man dann im Nachhinein sagen könnte, wird wahrscheinlich helfen oder hilft wahrscheinlich nichts.
Also da sprechen wir jetzt quasi von einer Interventionsstudie, wo man Topfen versus Eisbeutel oder ein Nix vergleicht. Wäre ein klassischer Fall für randomisiert kontrollierte Studie. Randomisiert heißt eben eine zufällige Verteilung, damit verteilt man den Menschen dann in zwei hoffentlich möglichst gleiche Gruppen, mit die dann dieselben Variablen, also halt ungefähr dasselbe Alter haben, dasselbe Geschlecht haben, dieselben Begleiterkrankungen. Das ist die Randomisierung und die Kontrolle wäre, dass eben Topfen versus Nichts vergleiche. Ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass man die Intervention einfach sehr gut beschreibt, was ist wirklich gemacht worden. Das ist etwas, was mir oft fehlt, dass die Interventionen gut beschrieben sind. Wie sind die dann wirklich angewandt worden? Man in der Studie dann auch wirklich findet, was wurde gemessen und ist das, was gemessen wurde, auch wirklich im Einflussbereich dieses Topfens. Ja, weil, wenn man jetzt den Topfen nach der Knieoperation hernimmt, dann kriegt man Schmerzmittel auch, die wahrscheinlich in aller Regel auch abschwellend wirken. Da muss man sich überlegen, ist das jetzt der Topfen oder das Medikament auch? Und das muss man sich, glaube ich, sehr gut überlegen, auch wie man diesen Effekt dann auch misst.
Ich habe jetzt nur eine Frage, Oliver. Du hast jetzt beschrieben, Martin, wie komplex es ist, quasi eine Frage zu beantworten oder wie komplex es ist und oder was es bedeutet, eine Frage umfassend zu beantworten. Jetzt wissen wir, dass das Internet ja sehr gern als Informationsquelle dient, auch für unsere Patientinnen eine Informationsquelle ist. Was sagst du dazu?
Das Internet ist großartig. Das ist einmal das Erste. Die Schwierigkeit ist, dass einfach Gutes neben Schlechten liegt. Und das für medizinische Laien oft einfach wirklich schwierig ist, zu unterscheiden. Wir haben aktuell am Department gerade eine Checkliste auch entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Webseite auch vertrauenswürdig ist.
Ist diese Checkliste für mich zugänglich oder nur, also genau. Wie komme ich zu der?
Ich schicke sie dir und du stößt das in die Shownotes.
Da hören wir schon den Kenner der Podcast und dass wir Shownotes
das
haben.
Das ist total super. Also wir würden eben in Info natürlich in die Shownotes geben und auch diese Checkliste, wie ich als medizinischer Laie erkennen kann, kann ich mir auf die Information, die ich da jetzt aus dem Internet mir rausgeholt habe, auch vertrauen, was da wichtig ist.
Genau. Super. Ich glaube, dass es wirklich ein Riesenthema ist. Betrifft sowohl die erkrankten Menschen, aber ich glaube, es betrifft auch die Personen, die einfach in den Gesundheitseinrichtungen auch arbeiten. Und ich glaube, Internet ist einfach eine reiche Quelle an Informationen und man findet ja auch nicht alles in den Datenbanken, in den wissenschaftlichen Datenbanken. Also man denkt jetzt gerade an Leitlinien, also Guidelines, die werden oft nicht wissenschaftlich publiziert, finde ich weder in Sinal noch also eine große Datenbank oder in Medline auch eine große Datenbank. Die finde ich dann oft nur über die Internetrecherche bei den Fachgesellschaften. Und deswegen finde ich das Internet schon auch wichtig für uns, um relevante Informationen zu finden. Man muss auch nur kompetent sein, auch dann das Gute vom Schlechten zu trennen und zu erkennen, was macht eine vertrauenswürdige Quelle auch aus.
Ich glaube, Fachgesellschaften ist schon mal ein guter Hinweis. Da findet man oft eine Rubrik für Patientinnen und Angehörige, wo die Informationen so verständlich dargestellt werden und wo ich weiß, das sind gute Informationen.
Und ich glaube, dass euer Unternehmen oder das Unternehmen, für das du jetzt beschäftigt bist, steht ja auf mehreren Websites Informationen, die gesundheitsrelevant sind, zur Verfügung. Ne? Ich glaube, also es gibt dieses IBN-Info. Ich glaube, Medizintransparent ist eine relativ populäre Plattform, auf der man gesundheitsrelevante Informationen beschaffen kann. Ich glaube auch, wenn man nicht unbedingt pflegerisch oder medizinisch beleckt ist. Und es gibt da, und das ich finde ja auch was ganz, ganz was Wesentliches, es gibt die Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten.
Eine möchte ich gerne noch anführen, nämlich Choosing Wisely. Ja. Und ich glaube, sie heißt gemeinsam gut entscheiden. Ne?
Genau, in Österreich heißt es gemeinsam gut entscheiden. Ist eine weltweite Initiative eigentlich, wo es darum geht, gegen Über- und Fehlversorgung im Gesundheitsbereich Bewusstsein zu schaffen.
Die kommt auch in die Shownotes.
Die kommt auch in die Shownotes und mir wäre noch interessant, Martin, wenn ich jetzt am Patientenbett als Pflegende eine Frage habe, die auftaucht, die mit der Patientenversorgung zu tun hat, die mit der qualitativ hochwertigsten Patientinnenversorgung zu tun hat. Wie komme ich jetzt zu dieser Fragenbeantwortung, die wir in den letzten Minuten besprochen haben? Mhm. Was muss ich konkret machen, damit ich auf meine Frage eine Antwort bekomme?
Mhm. Unser Zentrum ist finanziert vom Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds und unser Fördergeber sieht vor, dass wir Fragen von Pflegenden in niederösterreichischen Kliniken beantworten. Und damit schließen wir eigentlich schon eine relativ große Gruppe auch aus.
Pflegender,
was habe ich gesagt?
Nein, das passt, passt gut. Ich wollte es nur, weil sonst könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, nicht, dass jeder in der Bevölkerung eine Frage stellen kann, was de facto nicht so ist. Ne?
Genau. Es gehen eben nur Pflegerinnen aus den niederösterreichischen Kliniken bei uns anfragen. Aber grundsätzlich ist es recht einfach. Wir sind vorwiegend webbasiert. Es funktioniert am Handy, am Tablet, am Rechner. Dass man auf die Webseite geht, ebninfo.at, gibt die Frage dort ein, entweder in einer strukturierten Form oder als Freitext. Mir ist es völlig egal. Und wir treten dann mit der Person in Kontakt. Wir fragen meistens nach, um was es genau geht. Geht es nur um Erwachsene oder nur um Kinder oder nur hochaltrige Menschen? Was oder welche Maßnahme jetzt das ganz konkret sein soll? Wir sprechen uns das sehr eng ab und das war es dann eigentlich auch für die betroffene Person schon, weil dann startet der Prozess bei uns, dass wir das gut strukturieren, die Suche machen, die Bewertung der Studien machen, dann die Zusammenfassung und dann hoffentlich spätestens 12 Wochen später gibt es eine Antwort als E-Mail und auf unserer Webseite dann auch noch veröffentlicht das gesamte Dokument.
Du machst ja, oder ihr macht als Team ja sehr, sehr sinnvolle Arbeit, ja, für Qualitätssicherung und du hast da gesagt, Vermeiden von Schäden, also ich würde sagen Patientinnensicherheit. Mhm. Kriegst du aus den Kliniken Rückmeldungen oder beantwortest du Fragen und hast dann keine Ahnung, wie es weitergegangen ist oder?
Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal kommt gar nichts, manchmal kommt ein Riesendank. Mhm. Ich finde es immer sehr, sehr spannend auch, warum diese Anfragen auch kommen. Geht mir natürlich nichts an, aber ich finde es spannend, wenn die Einrichtungen sagen, wir möchten gern im Juni mit der Erstellung eines Standards oder Überarbeitung eines Standards beginnen und wir hätten da vorher noch folgende Fragen auch zu beantworten.
Super.
Ganz unterschiedlich. Manchmal wird es in Form von One-Minute-Wonders oder Informationen auch in den Kliniken verbreitet. Ich glaube, dass wir in Niederösterreich eine relativ große Reichweite haben. Viele kennen uns und auch es kommen viele Anfragen auch aus anderen Bundesländern, aus Bayern, aus der Schweiz, Südtirol. Es kennen uns viele. Rückmeldungen eigentlich überwiegend positiv. Jetzt muss ich überlegen, ob es was Negatives gibt. Manchmal braucht man ein bisschen zu lang. Aber, aber sonst glaube ich, ja, manchmal kommt dann also schade, dass wir keine Studien gefunden haben. Also über den Topfen zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich schade. Ja, und ich denke mal, wir haben immer wieder Pflege, wirklich pflegerelevante Maßnahmen, wo wir noch keine Studien haben, die irgendwie belegen, was hilft jetzt wirklich. Und finde ich aber auch schade. Ist für mich auch schade. Aber sonst fällt mir eigentlich jetzt nichts.
Aber es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit, die du nachgehst, weil ich mir denke, unglaubliche Qualitätsverbesserung.
Ja, vielen Dank.
Super, danke für die Arbeit.
Ja, genau. Redundant wie immer kann ich nur sagen, die halbe Stunde hat sie wie im Flug angefühlt und wir hätten wahrscheinlich jetzt nur, wir hätten jetzt nur stundenlang zu debattieren über Topfen und Socken. Ja,
Topfen ist dein Lieblingsthema.
Ja, Topfen ist wirklich mein Lieblingsthema und Socken, die die Rumpfstabilität erhöhen und ähnliches, übrigens nachzulesen auf medizintransparent.at, wenn das interessiert. Nichtsdestotrotz sind wir mit unserer halben Stunde schon wieder zum Ende gekommen und wir fordern unsere Gäste am Schluss immer heraus, und zwar fordern wir es heraus, einen Appell für die Zuhörerschaft zu geben. Und das ist, ich bin immer wieder erstaunt, dass jeder sowas quasi aus dem Stand zusammenbringt und meistens recht lehrreich. Also ich habe jetzt begonnen, mich gut zu ernähren und weiß jetzt, dass man Wurstknödel nicht gut per Hand machen kann, wenn man 6000 machen will. Aber lieber Martin, was wäre so ein Appell für die Bevölkerung? Was tätest du gern unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben zum Thema Evidence-Based Practice oder Evidence-Based Nursing?
Jetzt hast du den Druck natürlich unglaublich erhöht. Vielen Dank.
Das hast du super gemacht. Jetzt muss schon was Episches sein.
Ist sehr beeindruckend, wie du das machst.
Der Appell ist das, was mir eigentlich irgendwie dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, und das mache ich wirklich gern und ich sehe es auch als sinnstiftend, nämlich mit Mut und Neugierde an die Sachen heranzugehen. Und diese Neugierde war irgendwie das, was mich in die Pflegewissenschaft auch getrieben hat. Manchmal dieses Frustriertsein, nicht zu wissen, was man jetzt eigentlich wirklich tun soll. Kollegen wissen es auch nicht, ich weiß nicht, in den Büchern steht nichts. Und das ist eigentlich mein Motor, mit Neugierde, Offenheit, Interesse und auch Mut an die Sachen heranzugehen, Dinge vielleicht auch mal auszuprobieren. Das ist so mein Appell auch jetzt zur evidenzbasierten Praxis.
Ja, der Mut hat dich ja zu uns gebracht. Danke, dass du da warst. Das war fein.
Genau. Ich sage auch vielen herzlichen Dank, Martin. Beim nächsten Mal müssen wir uns was überlegen, was den Gast noch mehr herausfordert, hätte ich gesagt, weil auch da ist es wieder ganz easy bewältigt worden. Vielen Dank fürs Kommen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.